Hey Leute, dieses Video ist ein Interview mit einem guten Freund von mir. Er heißt Tom und Tom hat eine richtig krasse Lebensgeschichte. Das Video ist schon ein bisschen aus unserem Archiv, das ist schon ungefähr vor 2 Monaten aufgenommen worden. Nichtsdestotrotz ist es das wirklich mega wert, das anzuschauen. Tom war im Koma, die Ärzte hatten ihn aufgegeben, dann ist er aufgewacht und hat wieder angefangen, das Leben in die Hand zu nehmen. Und das mit gerade mal damals 8 Jahren, obwohl eigentlich keiner dran geglaubt hat. Deswegen, das ist ein extrem motivierendes Video. Dazu auch noch einige Stories von mir, die euch vielleicht auch noch zusätzlich helfen. Also das ist etwas, was ihr euch wirklich auf jeden Fall anschauen solltet. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Talk hier auf diesem Kanal. Ich habe mir das Ziel genommen, einige interessante Leute zu interviewen, mit ihnen über ihre Geschichten zu sprechen, damit nicht immer nur ich auf diesem Kanal zu sehen bin. Und heute habe ich mir den Tom eingeladen. Tom hat eine ziemlich interessante Lebensgeschichte zu erzählen, auf die er auch nochmal gleich zurückkommen wird. Bevor wir jetzt aber anfangen, nochmal ganz kurz. Dieses Video wird natürlich auf dem YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt, aber natürlich auch als Podcast, wo ihr den Podcast findet. Einfach überall, wo es Podcasts gibt, unter Hashtag Startup Mentality. Einfach suchen, findet ihr Spotify, Deezer, iTunes, whatever. Sucht es euch aus, wo auch immer ihr Lust drauf habt. Und ja, ich würde sagen, am besten, du stellst dich nochmal kurz vor. Gerne. Und erzähl's einfach mal vielleicht, warum du jetzt hier sitzt, was passiert ist und ja.
Vielen Dank an der Stelle. Ja. Mein Name ist Tom Schellbach, ich bin 22 Jahre alt. Ich hatte vor 14 Jahren mit dem Alter von 8 Jahren einen schweren Verkehrsunfall, den mich damals fast ums Leben gebracht hat. Ich bin mit dem Fahrrad ohne Helm in einen LKW reingefahren, ein Kleintransporter war das. Und ich war damals ohne Helm unterwegs, ich habe mit meinen Freunden Fahrradfahren gespielt und ich habe ihm damals, im Alter von 8 Jahren, hatte ich noch nicht die Ahnung von Verkehrsregeln und ich habe ihm die Vorfahrt genommen und dann bin ich mit meinem Kopf auf seine Frontschutzscheibe geknallt und lag dann anschließend im Koma. Wie lange ich im Koma lag, war anfangs erst unklar, wie lange ich drin liegen werden würde. Die Ärzte meinten dann nach den ersten Diagnosen, dass es sehr, 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 sehr schlecht aussieht. Und dass ein Erwachen vermutlich nicht mehr daran zu denken ist. Und dass, wenn ich überhaupt nochmal aufwachen sollte aus dem Koma, dann sollte ich für immer querschnittsgelähmt bleiben. Das waren so die ersten Diagnosen. War natürlich ein Schlag in die Fresse für alle Menschen um mich herum, Familie und Freunde. Dann lag ich 4 Wochen im Koma. Anschließend währenddessen wurde ich in eine Reha-Klinik nach Geilingen am Bodensee verlegt. Meine Mutter hat mich dann damals begleitet auf den Weg in der Reha-Klinik und nach 4 Wochen Koma bin ich wieder aufgewacht und war dann erstmal komplett raus aus dem Leben. Ne? Also ich war anschließend dann halbseitig gelähmt, meine komplette linke Körperhälfte war gelähmt und ich habe dann im Rollstuhl angefangen. Ich musste laufen, essen, sprechen. Alles neu lernen, Schuhe binden, Zähne putzen, lauter so eine Sachen. Und habe dann mit Magensonde am Rollstuhl war ich gefestigt, weil ich weder schlucken noch sonst was konnte. Und so musste ich dann quasi mein Leben neu starten. Und dann war ich 4 Monate in dieser Reha-Klinik, hatte dann von morgens bis abends wirklich Therapien. Also habe dann auch wieder in der Schule das 1x1 ABC und so eine Sachen gelernt. Und ich hatte noch laufend EEGs, also Gehirntests und Gehirnströme musste ich dann eben durch den laufenden Test gehen. Dadurch wurde schlussgefolgert, dass ich ein schweres Schädelhirntrauma hatte, Schädelbasisbruch und auch Gehirnblutungen sehr, sehr starke, die eben halt gewisse Stellen im Gehirn betroffen haben, die einfach bei einem gesunden Menschen nicht betroffen sind. Wurde dann, wie gesagt, nach 4 Monaten wieder entlassen und als ich dann beim Alter von 9 dann, als ich dann zurückkam aus dem Krankenhaus, war ich auf der Klinik, war ich zu Hause wieder, musste dann ein Schuljahr wiederholen, weil ich sehr, sehr starke Konzentrationsschwierigkeiten hatte und ja, einfach die ganzen Themen auffrischen musste.
Ja? Nee, also ich finde das einfach nur halt schon krass. Also ich meine halt eben, dass das schon mit 8 so passiert.
Dankeschön.
Und ich meine, jetzt mal ohne Scheiß, also von einem 8-jährigen Kind, muss man ja sagen, erwartet ja niemand irgendwie großartige, klingt jetzt vielleicht böse, aber von einem 8-Jährigen erwarte ich lange nicht so, dass der so mental sagt, okay, ich fange das jetzt von mir aus wieder an, wie von einem 20-Jährigen oder so. Da würde ich halt sagen, okay, du bist erwachsen, es ist hart, aber komm irgendwie drauf klar. Aber mit 8 hast du ja eigentlich noch relativ wenig Erwartungen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich mit 8 komplett nur, also dass ich mit 8 wirklich nur komplett auf meine Umwelt reagiert habe
Okay.
Also genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt eigentlich sage, was, wie man leben sollte, wie ich auch selber jetzt lebe. Ich meine, du hättest auch halt sagen können, ja, okay, kein Bock, ist scheiße gelaufen.
Vielen Dank an der Stelle. Das war dann auch so, dass die Ärzte gesagt hatten, dass ich aufgrund dessen, dass ich so jung war und noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial hatte, war es in gewissem Sinne gut, dass es so früh passiert ist. Und sie meinten, wenn es jetzt mit 30, 40 passiert wäre, wie du es angesprochen hast, Clemens, meinten die, dass die Regeneration vielleicht nicht so gegeben sein würde, was man aber natürlich nicht rausfinden kann. Und ich möchte dieses Erlebnis auch nicht nochmal haben, zugegeben. Ja, und dann war ich, wie gesagt, wurde ich von der Reha-Klinik zurückentlassen und hatte dann, also war dann wieder in der Schule, hatte dann wirklich nach der Schule noch 5 Termine, also noch zum Arzt, dann noch zur Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und so eine Sachen. Es war keine schöne Zeit. Ich meine, während meine Freunde dann draußen auf dem Hof Fußball gespielt haben, war ich halt beim Arzt und ja, das war wirklich, also mir wurde ein großes Stück meiner Kindheit gestohlen und im Alter von 8, ich meine, ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Einstellung dann entwickelt habe. Ja, die hat mich auch sehr herausgeholfen und mir einfach Kraft gegeben. Ja, ich hatte, also mein Vater hat mich damals sehr, sehr viel auch den Satz eingeprägt, lass dich niemals unterkriegen, und das kann ich auch gerne an euch rausgeben, lasst euch niemals unterkriegen, und das war einfach so ein Punkt, der mich halt immer aufrecht gehalten hat.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder, sag ich jetzt mal, normal am Leben teilnehmen konntest? Zwischen Unfall und normal?
Also ich habe ja vor dem Unfall habe ich Fußball gespielt im Verein, mhm, und bin dann auch nach 6 Monaten von dem Unfall später, also 6 Monate nach dem Unfall, bin ich auch wieder zum Fußball zurückgekehrt. Aber war dann noch sehr, sehr eingeschränkt. Ne? Also
ja gut, aber du hast wieder
Fußball gespielt. Ich habe wieder angefangen, genau. Und bis ich dann wirklich wieder im Leben, also zurück war, hat schon einige Zeit gedauert. Ich habe auch dann noch sehr, sehr lange Krankengymnastik gehabt. Also Krankengymnastik hatte ich, bis ich dann 18 war tatsächlich. Bis ich dann die ersten Male selber im Auto hinfahren konnte. Und wann ich wirklich zurück war, hat schon 2-3 Jahre gedauert.
Also mit selber mit dem Auto hinfahren konntest, meinst du, du warst dann schon 18 oder?
Da war ich schon 18, genau. Aber
also das heißt, du hattest, bis du 18 warst, noch Krankengymnastik?
Genau, richtig.
Also 10 Jahre?
Ja.
Alter. Und wie kam das, dass die einen Ärzte auf die Idee kamen, da ist nichts mehr zu retten, und die anderen gesagt haben, ja, das ist schon möglich? Also ich meine, die Ärzte, die gesagt haben, da ist nichts zu retten, müssen das ja auf irgendeiner Basis gesagt haben. Die sagen das ja nicht aus Spaß, um dich abzufacken.
Ja, ich kann es dir nicht sagen. Also ich hätte es auch gern gewusst und ich hätte auch gern meinen Eltern dieses Gefühl erspart, sag ich mal.
Ja,
aber
ja, du hast ja geschlafen.
Ja, hast du schön gesagt. Ich weiß es nicht. Also die Ärzte, die waren halt auch nur natürlich und sind den Diagnosen nachgegangen, mhm, und haben dann eben gesagt, hey, die Diagnosen sind so bescheiden aus, dass man davon ausgeht, dass ich nie wieder aufwachen werde.
Also nicht mal mehr aufwachen?
Ja, ja.
Also nicht nur, dass du aufwachst und nicht mehr laufen kannst, sondern dass du einfach nie wieder aufwachst.
Genau, also das Aufwachen und nie wieder laufen war Option 2 sozusagen.
Ja.
Aber im Vordergrund stand erstmal dieses gar nicht mehr aufwachen.
Und also die haben dich eigentlich aufgegeben?
Genau, die hat mich aufgegeben.
Ja, aber auch mal so dann jetzt, wenn jetzt ein Ärzteteam auf die Idee kommt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass da nochmal irgendwas auch nur mit Aufwachen passiert, ist übel gering. Gut, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber so aus wirtschaftlicher Sache, warum verschifft man den dann nochmal komplett in so eine Spezialklinik? Also wenn man eh schon keine Hoffnung mehr, also wenn die keine Hoffnung mehr haben.
Ja, es war dann auch die Frage, ob man, also meine Eltern wurden natürlich auch gefragt, ob man Sterbehilfe anbietet und so, haben meine Eltern abgelehnt. Ich Gott sei Dank sehr froh darüber. Also ja. Dann hatten die Ärzte noch angeboten, mir die Schädeldecke aufzuschneiden, um dann im Gehirn irgendwas oder in dem Zentrum irgendwas rumzuflicken. Hm. Haben meine Eltern zum Glück auch abgelehnt und meine meinten dann, die wollen halt die natürliche Phase versuchen, dass es damit geheilt wird. Und ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ob dann zwischen dem Zeitraum von der Anfangsdiagnose mit er wird die wieder aufwachen, bis zu dem Zeitraum, okay, wir verlegen ihn nach Geilingen, ob sich da dann in den EEG-Bildern Gehirnzentrum was sich geändert hat, das kann ich dir nicht sagen. Hm. Dass dann vielleicht die Hoffnung wieder kam, vermute ich mal, hoffe ich mal. Und wie gesagt, ich bin meinen Eltern darüber sehr, sehr dankbar, dass die mich da, ja, unterstützt haben auch und auch nicht mir das angedreht haben. Ja. Da fehlen mir manchmal auch die Worte, das auszudrücken.
Also das erste Mal, als wir uns gesehen haben, das war an einem Spieleabend. Und die Freundin von mir, die mich dahin eingeladen hat, hat mir auch vorher schon ein bisschen was über ihn erzählt und hat gesagt, hey, krasse Lebensgeschichte, hier ein bisschen dies und das. Und dann habe ich dich gesehen und du warst einfach in Krücken. Und ich dachte mir so, krass, er ist immer noch in Krücken, aber er steht das durch. Und dann du so, ja, ich habe mir beim Footballspielen das Bein verdreht. Und ich denke mir so, okay. Und ich glaube, eine meiner ersten Fragen war dann auch, keine Ahnung, bist du jetzt irgendwie so ein Hochrisiko-Adrenalin-Typ geworden, dass du sagst, okay, ich habe das durchgestanden, dann kann mir eh nichts passieren. Dass man eben auf einmal dann auf die Idee kommt, eben so einen Hochverletzungssport zu spielen.
Nein, Football ist einfach ein sehr disziplinierter Sport und ein sehr mentaler Sport.
Ja.
Und das liebe ich einfach daran. Und ich meine, Verletzungen, wenn man Sport macht, kann man früher oder später nicht verhindern, sage ich mal. Natürlich ist Football ein höheres Risiko, sich zu verletzen, aber wenn man auch regelmäßig im Training ist, sinkt diese Verletzungsgefahr. Ja. Und ja, ich ist jetzt meine dritte Saison, war meine erste Verletzung.
Welche Position? Running Back.
Running,
ne?
Back, genau.
Das ist, glaube ich, die mit Abstand höchst gefährdetste von allen. Ich meine, du rennst voll in den Pulp rein. Also
die meisten, die sich mit Football auskennen, können das mich gerne bestätigen. Ja, es ist eine sehr, sehr kontaktfreudige Position, sagen wir so.
Hast du heute noch Einschränkungen?
Von
wenn du jetzt nicht gerade verletzt bist?
Man sieht manchmal im Gangbild noch ein leichtes Hinken im Bein, in meinem linken Bein, weil das einfach vom Kopf her, vom Gehirn her falsch gesteuert wird. Aber ich kann es, wenn ich daran denke, kann ich es umgehen. Aber man muss halt dann, oder ich muss halt wirklich dann 24/7 dran denken.
Okay, ja.
Daher ist es manchmal noch ein bisschen auffällig. Ich habe im Krafttraining merke ich das manchmal ganz leicht am Ende. Wenn ich jetzt, angenommen, ich mache jetzt Schulterdrücken mit 30 Kilo,
ja.
Dann merke ich halt bei der 7. oder 8. Wiederholung, dass ich links ein bisschen schwächer bin. Und man sieht, ich weiß nicht, sieht man jetzt hier im Licht gar nicht, hier oben habe ich noch eine kleine Beule von dem Unfall. Das ist Narbengewebe zwischen Haut und Knochen. Lässt sich auch rausschneiden, ich habe es auch schon rausschneiden lassen, aber es ist dann wieder nachgewachsen.
Mhm.
Und dann meinte der Arzt, ich soll schon 25, wenn ich ausgewachsen bin, nochmal machen.
Ja.
Machen lassen vielmehr.
Ja.
Ja, das ist auch mein Plan, aber insoweit habe ich sonst keine Einschränkungen mehr.
Wenn du dich jetzt zurückerinnerst, gibt es irgendwelche essentiellen Punkte, wo du gesagt hast, dadurch habe ich es geschafft, das durchzustehen, von dir selber vielleicht aus, von extern. Also hattest du irgendeine Motivation von außen oder eben von innen, die dir gesagt hat, okay, ich mache das jetzt oder ich schaffe das jetzt und ich komme da durch, scheißegal wie. Oder war es einfach vielleicht nur das Wort der Ärzte, das geholfen hat? Oder?
Mein Traum war es von Anfang an, wieder auf den Fußballplatz zurückzukommen. Also kurze Zeit nach dem Koma, ganz früh, soll ich sagen, hat mich meine Mutter dann im Rollstuhl zum Fußballplatz gefahren, wo die Kinder da die Jugendlichen Fußball gespielt haben. Und meine Mutter hat sich dann auf eine Bank gesetzt und hat mich halt nach vorne geschoben mit dem Rollstuhl. Und ich hatte ein Lächeln im Gesicht, als ich die Leute dann Fußball spielen gesehen habe. Und meine Mutter da saß halt im Hintergrund und dachte sich so, wie kannst du dir das antun, wenn du wahrscheinlich selbst nie wieder laufen kannst. Diese Tatsache, dass ich wieder Fußball spielen wollte, war eine Sache, die mich sehr motiviert hat. Dann wie gesagt meine Eigeninitiative und ich wurde auch sehr, sehr stark geprägt, also sehr, sehr stark wurde mir geholfen, dadurch, dass meine Mutter einfach dabei war. Da bin ich auch unendlich dankbar dafür. Sie hat mir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und war eine schöne Zeit mit ihr. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin nicht alleine und das hat mir sehr viel Kraft gegeben.
Gab es einen Punkt, wo du gedacht hast, du packst das nicht?
Es gab bestimmt einige Punkte. Als ich dann die ersten Schritte auf dem Rollstuhl gemacht habe und dann hingefallen bin, dann denkt man immer so, hey, ist es noch zu früh, soll man lieber doch erst, packe ich das überhaupt? Es gab einige Momente da auch, man macht ja auch auf dem Weg nach oben, gibt es immer mal Rückschläge, die man erlebt.
Mhm.
Und,
aber das ist halt genau das eben, wie du gerade gesagt hast, auf dem Weg nach oben. Dass man ab und zu scheitert, steht außer Frage.
Total.
Die Frage ist eher, auf welchem Level scheitere ich das nächste Mal? Also zum Beispiel jetzt auch bei mir, also ich habe auch schon definitiv einige Phasen des Scheiterns so hinter mir. Vielleicht jetzt nicht sowas, aber halt so auf meine Art. Aber das Ding ist halt, und das auch jetzt noch vielleicht nochmal so als Tipp, im Scheitern ist einfach auch, und das ist etwas, was mich in Deutschland so enorm stört, oder auch allgemein einfach durch das Schulsystem, das sagt, wenn du Fehler machst, kriegst du keine Punkte.
Ja.
Wenn du dies und jenes verkackst, dann kriegst du direkt Sanktionen und Strafen. Das ist einfach, Menschen machen Fehler.
Ja, ja.
Und die Frage ist aber halt, was man daraus zieht. Und das Ding ist halt, wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, jedes Mal, wo ich es richtig hart verkackt habe oder wo es von extern verkackt wurde, sodass ich darunter gelitten habe, habe ich für mich jedes Mal so viel daraus gezogen, dass es das nächste Mal entweder komplett vermieden werden konnte, nicht mal mehr in die Richtung ging, oder wenn es in die Richtung ging, auf einem viel, viel harmloseren Level. Also im Scheitern ist absolut nichts Schlimmes. Ganz ehrlich, eigentlich müsste man fast sagen, Scheitern ist was Großartiges.
Ja, tatsächlich. Kann ich mich anschließen. Also Fehler machen ist richtig, Fehler machen ist gut und wichtig vor allem. Fehler machen...
Und das danach wieder aufstehen.
Ja, natürlich. Das heißt auch. Fehler machen, es gibt nicht so diese Art Fehler machen, es gibt vielmehr diese Art von Erfahrung sammeln. Und aus diesen Erfahrungen kann man beim nächsten Mal eben einfach anders handeln, anders vorgehen und...
Ja, guck mal, das Ding ist einfach, ich meine, bin ich monetär erfolgreich? Aktuell nicht. Ich war es mal, würde ich mal behaupten, dafür, dass ich auch bei Null angefangen habe. Aktuell absolut nicht. Aber ich mache das, was ich mache, ohne Ausbildung, ohne Studium. Alles, was ich weiß, habe ich mir selber beigebracht oder durch Schmerz erfahren. Und eben gerade diese Schmerzmomente waren immer die mit Abstand lehrreichsten von allen. Also du kannst Bücher lesen, du kannst mit Leuten reden, das ist alles cool und da lernt man eine Menge bei. Aber richtig verstehen lernst du es erst, wenn du richtig hart auf die Schnauze fällst.
Ja, ja.
Und dann denkst du dir immer so, ich wusste das eigentlich, aber verstanden hatte ich es noch nicht.
Ja, aber dann hast du es verstanden.
Dann hast du es verstanden. Und deswegen ganz ehrlich, ich bin, auch jetzt würde ich sogar sagen, eigentlich sollte man, solange man jung ist, so oft es geht aufs Maul fallen und wirklich an so vielen Ecken anecken, wie auch nur möglich, weil je später es im Leben ist, umso mehr du auf einmal erreicht hast, umso mehr verlierst du dann dadurch auf einmal. Solange du noch nicht viel aufgebaut hast, kannst du noch nicht viel verlieren. Natürlich kann es dann demotivierend sein, wenn man dann das bisschen, was man sich dann so hart erarbeitet hat, auf einmal auch wieder verliert. Aber, und das ist dann halt der Punkt, da ist dann ein bisschen Mentoring, sage ich jetzt mal von außen ganz gut. Einfach, wenn man dann auch noch jemand oder etwas hat, was einem das so ein bisschen vorhält und sagt, es ist gut, dass du gescheitert bist, aus genau diesen Gründen. Und wenn du das, was du daraus gelernt hast, oder wenn du jetzt auch deine Lehren daraus ziehst und jetzt eben nicht aufgibst, dann wird es richtig laufen in der Zukunft. Das ist zumindest meine Ansicht, meine Erfahrung. Für mich war beispielsweise letztes Jahr, ich war ja in der Klinik, also in der psychiatrischen Klinik. Und für mich war das, also da ist einfach bei mir alles übereinander gebrochen. Beziehungsende mit einer Frau, die ich halt extrem geliebt habe. Dann kam auf einmal von überall diese bösen Briefe, du schuldest uns hier x-tausend und da x-tausend und hier x-tausend. Ich dachte mir so, fuck, Clemens, was ist verkackt. Die Frau, die du liebst, liebt dich nicht mehr. Du hast Schulden ohne Ende. Begrab dich einfach. Das war's. Du hast es verkackt, du hast viel riskiert und du hast es verkackt. Das war's. Und dann war es halt für mich durch. Und dann war ich in dieser Klinik und als ich dann so ein bisschen Abstand mal so gewonnen habe von meinem eigenen Leben, wurde mir auf einmal so klar so, nee, ich hab's nicht verkackt. Ich hab's überhaupt nicht verkackt. Im Gegenteil, das ist eigentlich gerade die richtig geile Chance, wieder anzufangen. Weil dann einfach dir zum Beispiel klar wird, ey, das, was ich an Schulden habe, jetzt mal ganz realistisch gesehen, ein geiler Auftrag oder ein guter Auftrag, nur nicht mal ein richtig großer, nur ein guter, und das Ding ist durch. Dann ist es weg. Wo um alles in der Welt habe ich gedacht, ich müsste mich jetzt deswegen umbringen? Es war tatsächlich die Scham davor, die Verantwortung, weil dir immer alle aus der Familie so gesagt haben, mach eine Ausbildung, mach ein Studium, dann bist du sicher, dann hast du einen ordentlichen Job. Und es war halt, in meinem Kopf war halt klar, okay, ich habe es verkackt, sie hatten recht, die Scham kann ich mir nicht antun. Aber es gab eigentlich gar keine. Im Gegenteil, der Punkt, wo ich dachte, dass es gescheitert wäre, war so kurz unter dem Durchbruch, richtig durchzustarten, mental zumindest. Das ist jetzt ein Dreivierteljahr her. Und ganz ehrlich, ich bin heute so selbstbewusst und so stabil wie noch nie in meinem ganzen Leben. Und zwar deswegen, weil dieses Selbstbewusstsein gleichzeitig auch noch mit Dankbarkeit gepaart ist. Und der Part hat früher gefehlt. Und diese Dankbarkeit ist unfassbar wichtig für ein echtes, gesundes Selbstbewusstsein. Ich wollte mich wegen scheiß gesellschaftlichen Normen töten, wegen Geld und wegen einer Frau. Alter, what the fuck? Wie behämmert kann man eigentlich sein? Kein Mensch auf dieser Welt.
Ich glaub mal, jo, Mann.
Es lohnt sich einfach für keinen Menschen der Welt, sich selber umzubringen.
Gar nicht.
Für
gar nicht.
Niemanden. Weil wenn die dich halt nicht mehr mögen, dann sind sie halt einfach mal blöd gesagt selber schuld. Ich meine, wir haben eigentlich objektiv gesehen eh nicht zusammengepasst. Das habe ich in dem Moment natürlich nicht gesehen. Aber auch wegen sowas Dummes wie Geld, was heute kommt, morgen geht, übermorgen zehnfach kommt, dann wieder geht. Und als ob ein Kontostand über den Wert meines Lebens entscheiden würde. Nice. Was für ein Blödsinn einfach nur. Ja. Und ich kann seitdem auch so unfassbar befreit aufarbeiten, auch wenn dann, und das war halt der Punkt, ne? Ich komme aus dieser Klinik und auf einmal sagen die alle, ja, jetzt fang doch mal wieder endlich an zu arbeiten. Und ich so, nö, ich arbeite nicht.
Stark.
Ja, die so, ja, willst du mich eigentlich, du bist so, du trägst keine Verantwortung. Ich so, doch, ich trage genauso viel Verantwortung wie davor und sogar noch viel mehr als jemals zuvor in meinem ganzen Leben. Warum? Weil ich mich jetzt nur noch von mir selber verantworte. Und das wird langfristig hinten raus für alle so viel mehr bringen, als wenn ich mich jetzt nur, um irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, hier in die Tanke stelle für einen Mindestlohn. Warum? Weil für mich da klar wurde, ich bin ein fucking Unternehmer und ich bin dafür bestimmt von meinem gesamten Mindset, von meiner Einstellung. Deswegen werde ich jetzt nicht arbeiten gehen, sondern ich werde meine Arbeit selber gestalten. Also es braucht in diesem Moment eine Menge Sturköpfigkeit, wenn von außen 10 Leute von morgens bis abends an dich ranreden, wie faul du bist, dass das eh nichts wird, dass du jetzt verdammt nochmal Verantwortung übernehmen sollst und arbeiten gehen, dass du dich ja eh nur aushalten lässt von anderen Leuten gerade.
Ja, das ist traurig, das ist echt. Schade, dass es so angesehen ist mittlerweile, dass man so unterdrückt wird, was man an sich gar nicht mitbekommt. Ein Punkt, den du auch angesprochen hast, so dein Umfeld einfach, das ist, prägt dich sehr, sehr stark. Und es gibt auch diesen Spruch, sorry kurz, es gibt diesen Spruch, man ist der Durchschnitt von den 5 Menschen, die dir am nächsten stehen. 5 oder 6 Menschen kann man
streiten. Ja. Und deswegen war es klar, dass ich mein Umfeld wechseln muss.
Definitiv.
Auch wenn es hart klingt, weil ich war früher immer so einer von den Menschen, die es immer allen recht machen wollten. Ich wollte immer allen gefallen. Was für ein beschissener Blödsinn, sorry. Ich muss überhaupt niemandem gefallen.
Nein,
musst du nicht. Ich muss mir nur die Leute suchen, die zu mir passen.
Und du gefällst den Leuten dann, wenn du du selbst bist.
Richtig.
Das ist es nämlich. Weil du dann eine ganz andere Ausstrahlung hast, ganz andere Ausstrahlung entwickelst. Und es viele Menschen gibt, die da draußen sind und gerne so sein würden, gerne auch so Selbstbewusstsein haben würden, aber sich nicht trauen. Daher kommt.
Was heißt nicht trauen?
Ja, nicht trauen im Sinne von gesellschaftlichem Druck.
Also bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir dazu gekommen ist, aber bei mir ist es dadurch gekommen. Bei mir ist es immer genau in dem Moment wieder gekommen, in dem Moment, wo es mal weg war, als ich wieder auf der Fresse lag, weil für mich einfach klar war, okay. Ich liege eh schon am Boden. Was kann ich noch verlieren? Dann kann ich auch einfach machen, was ich will. Es kann nur noch nach oben gehen. Also da gab es genau 2 Punkte. Der eine war letztes Jahr und der andere war damals mit 17, als die Leute bei mir in der Schule rausgefunden hatten, dass ich YouTube-Videos mache, wo sie richtig heftig drauf abgegangen sind. Selbst die Lehrer. Wo für mich klar war, okay, wisst ihr was? Gemobbt habt ihr mich jetzt eh schon seit 6 Jahren. Jetzt habt ihr eure Intensitäten, euren Einsatz verdoppelt, scheiß auf euch. Ihr konntet mich vorher schon nicht ab, jetzt könnt ihr mich noch weniger ab, dann kann ich auch weitermachen.
Geil.
Und was ist passiert? Es ist einer der größten deutschen YouTube-Channels daraus entstanden. Es ist manchmal schwierig zu sagen, ich habe recht, selbst wenn es gerade 1 gegen 1000 steht. Aber wenn du wirklich dran glaubst, auch so wie bei dir, selbst wenn alle Ärzte gesagt hätten, du bleibst im Koma, du stehst nicht mehr auf. Wenn du für dich selber weißt, ich schaff das, ist die Wahrscheinlichkeit auf einmal schon 1000-mal höher, als wenn du es nicht sagst. Auch von Henry Ford gab es dieses unfassbar gute Zitat, ob du denkst, dass du erfolgreich bist oder ob du denkst, dass du es nicht bist. In beiden Fällen hast du recht. Und das bestätigt sich immer wieder. Und deswegen wollte ich auch mit dir eben diesen Talk führen. Einfach mal, weißt du, das eine ist, sage ich jetzt mal eben so, das ist so dieser eine Teil, so in die Richtung, wie es ich halt gemacht habe, so okay, mental am Boden liegen. Aber bei mir stand nie mein Körper auf dem Spiel, bei mir stand nie meine physische gesamte Lebenszukunft auf dem Spiel. Es gibt zwar diesen Satz von Viktor Frankl, du hast in jeder Lebenssituation die Möglichkeit, deine Einstellung dazu selbst zu wählen. Und das hat er nicht einfach mal irgendwann gesagt, als er vor dem Kamin mit einem Whisky im Sessel saß, sondern es ist ein jüdischer Psychologe gewesen. Der hat diesen Satz geschrieben, während der Rest seiner Familie gerade im KZ abgemurkst wurde. Und er wurde gefoltert. Und dann hat er, glaube ich, auch noch gesagt, ihr könnt mit meinem Körper tun, was ihr wollt, aber mein Geist ist frei. Und das ist schon, also, wenn du dir das mal vorstellst, du wirst gerade gefoltert, deine Familie wird abgemurkst. Und du sagst, deswegen kann ich heute trotzdem gut drauf sein.
Das klingt hart, aber...
Das ist heftig. Ich habe da letztens einen Facebook-Post zu gemacht, der wurde ein bisschen missverstanden. Was ich damit eigentlich meinte ist, meine persönliche Lebensvision gestaltet sich dadurch, dass ich an meine eigene Beerdigung denke. Weil ich mir denke, am finalen Tag, wann kann ich glücklich ins Gras beißen? An sich muss ich ehrlich gesagt sagen, könnte ich das jetzt schon, weil ich weiß, dass ich für mein Alter schon relativ viel gemacht habe.
Ja.
Also könnte ich für das, für die Lebenszeit, die ich bisher hatte, echt zufrieden sein. Wäre ich auch. Wenn ich wüsste, morgen ist vorbei, würde ich sagen, okay, habe ich gut hingekriegt. Aber jetzt mal eben so angenommen, du hast eben ein komplettes Leben. Was ist das? Wo willst du hin? Wo willst du hin, wenn du tot bist? Wer kommt zu deiner Beerdigung? Warum kommen sie zu deiner Beerdigung? Was sagen sie auf der Beerdigung? Wenn man sich darüber klar wird, und ja, ich weiß, das ist weit gedacht mit 26, weil das ist, also rein statistisch gesehen, habe ich noch nicht mal ein Drittel meines Lebens hinter mir. Und ich sag jetzt mal aktiv leben, komplett selbstständig, ist ja auch erst seit 7 Jahren, also seit ich mit 19 ausgezogen bin. Wenn du es in der Hinsicht siehst, also sagen wir mal, du wirst 82 minus die 20 Jahre, die du eigentlich so zu Hause verbringst, davon 7, das heißt, es ist gerade mal ein bisschen mehr als ein Zehntel der Zeit außer Haus durch. Es ist dafür schon ziemlich weit gedacht, aber es hilft einem extrem viel weiter. Denk nicht 2 Tage voraus, denk nicht 1 Woche voraus, denk nicht 1 Monat voraus, nicht 1 Jahr, nicht 5 Jahre, nicht 10 Jahre, sondern am besten 50 Jahre, weil das einem wirklich einen Anker gibt, auf was man hinarbeitet und einem auch eine ganz andere Zufriedenheit gibt. Ich meine, gut, wenn du jetzt 80 bist und dir jetzt Ziele für in 50 Jahren setzt, das ist ambitioniert?
Durchaus, ja.
Nein, aber ich denke, es ist klar, was damit gemeint ist. Ich sehe es jetzt auch an der Kamera, wir haben nicht mehr viel Zeit auf der Speicherkarte. Deswegen würde ich sagen, wir beenden das hier. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr darauf reagiert und vielleicht machen wir da nochmal eine 2. Runde mit Tom.
Ja, super gerne.
Dieses Video gibt es auch natürlich auch als Podcast im Startup Mentality Podcast. Den findet ihr auf Spotify, iTunes, Deezer und so weiter. Ausschnitte davon wird es auch noch auf Facebook, Instagram, IGTV, Twitter und so weiter geben. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir.
Ich bedanke mich gerne.
Ja, wir werden auf jeden Fall noch einiges miteinander zu tun haben.
Super gerne, ja.
Ja, und euch noch einen restlichen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Auch von meiner Seite.
Ciao.
Ciao, ciao.
Hey, vielen, vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Sei doch so gut und abonniere meinen YouTube-Kanal Clemens Corella. Du findest ihn auch hier nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und folge mir auf meiner Facebook-Seite und Instagram für regelmäßige Updates. Ich hoffe, ich kann dir durch diesen Podcast und diese Formate einen Mehrwert bieten und ich freue mich darauf, dich in der nächsten Folge wiederzusehen oder in dem Fall hier wiederzuhören. Bis dann. Tschüss.